Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Kunst am Bau, das gab es schon zu DDR-Zeiten noch nicht zu wenig. Mosaike, Wandbilder, Skulpturen, Brunnen. Im öffentlichen Raum wurde zu Ostzeiten viel gepackt und nicht alles war politisch und ideologisch gemeint. Heute hat sich die Akademie der Künste in Berlin am Pariser Platz mit Kunst am Bau in der DDR beschäftigt, mit einem ganztägigen Symposium. Arnold Bartetzky war daran beteiligt, Kunsthistoriker und Architekturkritiker. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Balzer.
Dieses Symposium war überbucht. Es waren sehr viele Menschen da, die auch gar nicht reingekommen sind. Wie erklären Sie sich die Popularität dieses Themas?
Das war wirklich unglaublich. Es gab mehr als 250 Anmeldungen. Der Saal war voll besetzt. Es gab sogar eine Schlange vor der Tür von Menschen, die nicht reingekommen sind. Das ist deshalb erstaunlich, weil wenn man so eine Veranstaltung vor 20 Jahren gemacht hätte, dann hätte man gähnende Leere um sich. Das war noch vor 10 Jahren eigentlich ein absolutes Nischenthema, ein echter Exot. Und jetzt gibt es eine ganz neue Wahrnehmung der DDR-Architektur.
Woher kommt dieses neue Interesse?
Naja, das ist die Frage, die wir uns auf dieser Konferenz aus verschiedenen Perspektiven gestellt haben. Woher kommt dieses neue Interesse? Es ist natürlich der zeitliche Abstand zur DDR. Es ist auch ein sehr starkes Interesse der jüngeren Generation. Vor allem sind es Künstler und Architekten, ebenso aber auch Denkmalpfleger und Kunsthistoriker, die sich ja mitunter auch begeistern für diese Hinterlassenschaften. Manchmal sind es auch Bürgerinitiativen von Bewohnern von Plattenbauvierteln zum Beispiel, die sich einsetzen für die Rettung etwa eines Wandmosaiks.
Das ist auch deswegen so interessant, weil ja viel von dem, was wir heute als Kunst am Bau beschreiben würden, das war eine Begrifflichkeit, die es, glaube ich, damals gar nicht gab, aber zumindest was das Bauen im öffentlichen Bereich angeht, also wir reden natürlich von Schulen, von Wohngebäuden, von Bürogebäuden, aber auch von Parks und vielem anderen mehr, dass das ja durchaus auch in einem starken politischen Kontext war. Und dennoch stößt das heute auf Interesse, offenbar wird das Politische da einfach abgelöst davon?
Wir haben festgestellt auf der Tagung, dass der größere Teil dieser Kunstwerke eigentlich nicht in einem engeren Sinne ideologischer Natur ist. Da ist auch einfach viel Gefälliges, da sind Figuren von Menschen oder Tieren. Es gibt auch viele abstrakte Werke. Die Kunst am Bau in der DDR war vielleicht auch so etwas wie eine Nische für die abstrakte Kunst. Eine ideologische Belastung gibt es eigentlich nur bei einem relativ kleinen Teil der Kunst im öffentlichen Raum der DDR.
Welcher Teil wäre das? Also wo es eine ideologische Belastung gibt?
Naja, es gab ja, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, so ein Monument, das nannte sich die Fäuste. Also so kämpferisch, wie der Name schon klingt, war auch das Monument gedacht. Das stand in Halle und ist schon vor 10 oder 15 Jahren abgerissen worden. Es gibt aber zum Beispiel auch eine hochideologische Bildausstattung im ehemaligen Staatsratsgebäude der DDR. Und dieses Gebäude ist ja schon in den 90er oder 2000er Jahren mustergültig saniert worden. Und da ist interessanterweise die Ausstattung erhalten worden. Und Bundeskanzler Schröder hat damit Vorlieb nehmen müssen, als er da seinen Interimssitz hatte. Und jetzt ist es der Sitz einer elitären Management-Hochschule, die sich umgibt mit diesen sehr ideologischen Bildwerken, die sich dort erhalten haben.
Aber das ist eher die Ausnahme, sagen Sie, ne?
Das ist eher die Ausnahme. In früheren Jahren war das die Ausnahme, dass man so etwas erhalten hat. Deswegen ist es auch besonders hervorzuheben, dass der Bund sich damals dazu entschlossen hat. Es gab in den 90er Jahren starke, naja, ich würde jetzt nicht sagen bilderstürmerische Tendenzen, weil das normalerweise nicht unorganisiert war, aber es gab eine starke Tendenz, die ideologisch heute nicht vertretbaren Kunstwerke abzuräumen. Ich glaube, das ist aber heute nicht mehr so das Problem. Also wenn etwas heute noch stehen geblieben ist, dann wird es in der Regel nicht aus ideologischen Gründen abgeräumt. Ein größeres Problem ist Vandalismus. Das ist auch schlicht und einfach der Verfall. Bei vielen Arbeiten handelt es sich ja um Werke im Stadtraum, also die sich nicht in Gebäuden, sondern sich in Parks oder auf Plätzen befinden. Also es ist ein starkes konservatorisches, denkmalpflegerisches Problem und auch darüber haben wir auf der Tagung gesprochen.
Wie groß ist denn da die Bandbreite? Also dessen, was eben nicht sofort politisch interpretierbar ist, sondern eben tatsächlich in diesem Bereich fällt der Alltagskunst, was man das so bezeichnen kann.
Das sind Skulpturen, ja. Das sind figürliche oder abstrakte, freistehende Skulpturen, das sind Wandmalereien.
Was sind das für Skulpturen? In welchen Posen, Bewegungen? Gibt es da Themen oder?
Es gibt auch viel ganz Normales. Also eine Teilnehmerin hat gesagt, das sind einfach Werkskulpturen, die sich irgendwie im öffentlichen Raum räkeln. Das kann eine Frauengestalt sein, das kann ein Liebespaar sein, das können auch Tiere sein. Also das sind ideologisch meistens gar nicht beladene Sachen, geschweige denn anstößige Werke. Dann gibt es die Wandmalereien, vor allem die Wandmosaike, und es gibt auch Verkleidungen von Gebäuden, etwa mit Aluminiumelementen. Wir haben uns aber zum Beispiel auch mit Betonformsteinen beschäftigt. Das sind also abstrakte kleine Bausteine, mit denen man die Stadträume strukturierte. Die Bandbreite ist sehr groß und vielleicht ist der Begriff Kunst am Bau auch so ein bisschen irreführend. Wenn wir sagen Kunst am Bau, dann denken wir an ein Bauwerk, und zu dem öffentlichen Bauwerk gehört dann auch ein Kunstwerk, für das in der Regel bis zu 1% der Investitionssumme bei öffentlichen Bauten ausgegeben werden soll. Das ist so die Praxis in der Bundesrepublik. In der DDR war die Kunst am Bau aber viel mehr. Es war eigentlich die Kunst im öffentlichen Raum. Das waren zum einen Dekorationen von Bauwerken an Fassaden, genauso aber auch in Bauwerken viele Wandgemälde oder Mosaiken, wie gesagt. Es waren aber auch Skulpturen im Raum. Und diese Vielfalt erklärt sich auch daraus, dass diese Kunstwerke einen wesentlich höheren Anspruch in der DDR hatten. Sie hatten eine größere Bedeutung, weil sie eingebunden waren in eine ganzheitliche Planung. Die DDR hatte ja die Möglichkeit, Stadträume ganzheitlich zu planen, weil sie sich nicht herumschlagen musste mit Privateigentümern. Das war in Westdeutschland ganz anders. Wenn man in Westdeutschland Kunst am Bau machte, dann war das immer punktuell in einem bestimmten Gebäude. In der DDR hatte man die Möglichkeit zu konzipieren, was die Kunst für eine Rolle spielt, etwa in einem neu entstandenen Plattenbaugebiet am Stadtrand. Das war ja das große Thema der DDR-Architektur in den 70er, 80er Jahren.
Das heißt, es ging um tatsächlich eine Verbesserung des sozialen Umfeldes, eine Art Verschönerung, wenn man das so sagen kann? Oder hat man den Leuten da auch was vorgesetzt, was ihnen vielleicht ästhetisch das Umfeld auch dominiert hat, vielleicht auch gegen ihren Willen?
Ganz verschieden. Es gibt ein sehr gutes Buch über das Thema, das heißt Die Wende der Verheißung. Am Anfang waren diese Kunstwerke im öffentlichen Raum sehr verheißungsvoll. Das waren wirklich Propagandabilder, die das Glück der Werktätigen und der Bauern in der DDR vorführen sollten oder auch fantastische Perspektiven für die Zukunft entwickeln sollten, die die Helden des Marxismus-Leninismus feierten und so weiter. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte so ein bisschen erschöpft und die Werke wurden mit der Zeit entideologisiert, sie wurden immer weniger politisch, sie wurden vielfach auch immer abstrakter.
Dadurch waren sie auch akzeptierter dann bei den Leuten? Das ist ja für die Menschen gemacht.
Das ist für die Menschen gemacht. Naja, es gab in der DDR ja in den 70er und 80er Jahren eine steigende Unzufriedenheit mit der gebauten Umwelt. Es ist ja nicht so, dass erst nach dem Ende der DDR die Kritik an den Plattenbausiedlungen gekommen wäre. Nein, sie hat ja schon in der DDR selbst eingesetzt. Die Menschen waren sehr enttäuscht und sie waren ziemlich ermüdet von diesen doch ziemlich, ja, gelinde gesagt, homogenen, eintönigen, repetitiven Stadträumen. Und wahrscheinlich hatte die Kunst im öffentlichen Raum da auch so ein bisschen eine kompensatorische Funktion eines Dekorums einer sonst doch ziemlich gerasterten und grauen Realität.
Kann man denn nun auch 30 Jahre danach jenseits des historischen Interesses, jenseits des Versuches auch der Neubewertung dieser Kunst am Bau, dieser öffentlichen Kunst der DDR-Zeiten tatsächlich etwas mitnehmen ins Heute, wenn wir öffentliche Räume gestalten?
Naja, mal unabhängig von der Frage, wie gut das in der DDR funktioniert hat. Letztendlich hat das in der DDR nicht gut funktioniert. Die DDR ist ja auch an ihrer Architekturpolitik gescheitert. Das war ja ein ganz wesentliches Movens der friedlichen Revolution 89, dass die Menschen so unzufrieden waren mit den verfallenen Städten einerseits und mit den einförmigen Plattenbauten auf der anderen Seite. Aber dieser Ansatz der ganzheitlichen Planung, den die DDR versucht hat umzusetzen, ist ja eine Idee, die nach wie vor eine gewisse Gültigkeit hat und die ja auch immer wieder in Kreisen von Stadtplanern und Architekten diskutiert wird. Das hängt zusammen mit der Frage des Bodeneigentums. Inwiefern können wir überhaupt gut, können wir überhaupt vernünftig planen, wenn das Bodeneigentum so fragmentiert ist und wenn sich beim Erwerb des Bodeneigentums immer der Stärkere durchsetzt?
Arnold Baltetzky, Kunsthistoriker und Architekturkritiker, der heute an diesem Symposium teilgenommen hatte in der Akademie der Künste in Berlin am Pariser Platz über Kunst am Bau in der DDR. Und wir haben gehört, ein Thema, was im 30. Jahr der Deutschen Einheit sehr populär ist, ein Symposium, was überfüllt war, was auch viele Teilnehmer gar nicht aufnehmen konnte. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke, Herr Balzer.